Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 1. September 2010. Heute mit diesen Themen: geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle, die Diskussion geht in eine neue Runde. Riesige Süßwasserfische in Gefahr. China gefährdet Biodiversität mit dem Bau neuer Staudämme. Und auf unserer Serie über die Berner Reitschule besuchen wir den Frauenraum. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, seid ihr dabei.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten mit Cheyenne Mackay.
Bei Protesten in Moskau und St. Petersburg hat die Polizei gestern etwa 130 Demonstranten festgenommen, darunter mehrere Oppositionspolitiker. An der Kundgebung für Versammlungsfreiheit in Moskau nahmen auch Europaparlamentarier teil. Laut Medienberichten ging die Polizei bei der Auflösung der Demonstration gewaltsam vor. Abgeordnete des Europaparlaments, die die Kundgebung beobachten wollten, beschrieben den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig. Russische Oppositionsgruppen und Menschenrechtler organisieren an jedem 31. Tag entsprechend langer Monate öffentliche Proteste, um an Artikel 31 der russischen Verfassung zu erinnern, der das Demonstrationsrecht garantiert. Die russischen Behörden verbieten die Kundgebungen regelmäßig und lassen sie oft gewaltsam auflösen. Die Nahost-Friedensgespräche in Washington sollen trotz eines Anschlags im Westjordanland stattfinden. Bei dem Anschlag sind 4 Israelis ums Leben gekommen. Die US-Regierung forderte Israelis und Palästinenser auf, an den Friedensverhandlungen festzuhalten. Nach israelischen Berichten soll das erste direkte Gespräch zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und dem palästinensischen Präsidenten Abbas wie geplant morgen Donnerstag stattfinden. Bereits heute kommen beide in getrennten Gesprächen mit US-Präsident Obama zusammen. Bei den neuen Friedensverhandlungen soll es um die schwierigen Kernfragen des Nahostkonflikts gehen, etwa den künftigen Grenzverlauf, den Status Jerusalems sowie das Problem der 4,8 Millionen palästinensischen Flüchtlinge. US-Präsident Barack Obama hat die Kampfeinsätze amerikanischer Truppen im Irak offiziell für beendet erklärt. Die Operation Iraqi Freedom ist vorüber, sagte Obama in einer Fernsehansprache. Der Irak habe nun die Chance, sich einer neuen Zukunft zuzuwenden, sagte Obama und rief die irakischen Politiker auf, das Schicksal des Landes in die eigenen Hände zu nehmen und bald eine eigene Regierung zu bilden. Dass der Kampfeinsatz zu Ende sei, sei nicht nur im Interesse des Iraks, sondern auch Amerikas. In dem Krieg waren über 4000 US-Soldaten ums Leben gekommen. Bis Ende 2011 bleiben jedoch noch rund 50.000 US-Soldaten im Irak, um irakische Sicherheitskräfte auszubilden und bei Antiterroreinsätzen zu unterstützen. Nach dem Mord an 72 Migranten im Norden Mexikos hat die Regierung angekündigt, Menschen auf deren Weg in die USA besser zu schützen. Mit einer Initiative sollen vor allem Entführungen der Wanderarbeiter durch mexikanische Banden unterbunden werden. Vergangenes Jahr wurden rund 20.000 Migranten in Mexiko von der organisierten Kriminalität entführt. Laut dem Plan der Regierung sollen zwischen den Bundesstaaten, die von der Migration betroffen sind, spezielle Abkommen zur Zusammenarbeit geschlossen werden. Außerdem sollen die Menschenhändlerringe enttarnt und die Straßen und Wege engmaschiger überwacht werden. Zudem ist vorgesehen, die Migranten vor den Gefahren der Durchreise durch Mexiko zu warnen. In einer Provinz in Vietnam ist ein Grab mit den sterblichen Überresten von mindestens 30 Soldaten gefunden worden. Vermutlich handelt es sich um Kämpfer der Vietcongs. Die Soldaten kamen wohl während der Tet-Offensive im Jahre 1968 ums Leben. Die Behörden hatten in der Provinz 3 Jahre lang erfolglos nach dem Massengrab gesucht. Ein Dorfbewohner ist beim Gärtnern nun auf das Grab gestoßen, wie ein Militärsprecher mitteilte. Seinen Angaben zufolge wurden die nordvietnamesischen Soldaten wahrscheinlich während des Angriffs auf einen US-Stützpunkt getötet. Weil er sich für den Erhalt der antiken türkischen Stadt Alianoy einsetzt, hat der türkische Umweltminister den Popstar Tarkan gerügt. Der Umweltminister sagte, Zitat, es sei falsch, wenn jeder seine Nase in Dinge stecke, von denen er nichts verstehe. Tarkan hatte auf seiner Facebook-Seite Fotos der antiken Stadt Alianoy veröffentlicht und sich gegen ein Staudammprojekt gewandt, das zum Untergang der Ruinen führen soll. Umweltschützer und Archäologen fordern seit langem den Erhalt der antiken Stadt. Der Blick aufs Wetter: heute bleibt es wolkenlos und schön bei bis zu 19 Grad. Morgen wird es 20 Grad mit ein paar Wolkenfeldern. Und am Freitag und Samstag bleibt es bei 20 Grad, meist sonnig.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Wo sollen hochradioaktive und wo schwach- oder mittelradioaktive Abfälle eines Tages gelagert werden? Diese Frage bewegt seit langem die Gemüter und wird bedenkt, dass hochradioaktive Abfälle der Kernkraftwerke noch Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Jahren hochgefährlich sind, wird diese Frage die Menschheit wohl noch eine Weile beschäftigen. Ich habe erste Anhörungen vorgenommen. Die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, hat nun 6 potenzielle Standorte für die Endlagerung vorgeschlagen. Ab heute können sich Kantone, Nachbarstaaten, Parteien, Organisationen und die interessierte Bevölkerung dazu äußern. Die Umweltorganisation Schweizerische Energiestiftung findet, diese Anhörung fange viel zu früh an. Jürg Buri.
Das Problem bei dieser Standortsuche ist, dass das Lagerkonzept, das dahinter verfolgt wird, unsicher ist, unvollständig, unausgereift. Es sind ganz viele Fragen noch nicht geklärt. Das sind technische Fragen einerseits. Man weiß nicht genau, wie man mit der Gasentwicklung im Untergrund umgehen soll. Die NAGRA hat zwar einmal gesagt, sie wolle Stahlbehälter. Mittlerweile weiß sie nicht mehr, ob es Kupfer oder Ton oder was auch immer sein will oder sein soll. Es gibt Langzeitfragen. Die Fragen, die sehr schwer zu beantworten sein werden, ist, wie markiert man ein solches Lager über die nächsten 30.000 Generationen zum Beispiel? Und nicht zuletzt gilt es auch, die Fragen zu beantworten, wo die Eiszeiten, die in der nächsten Million Jahren über die Schweiz hinwegfegen werden, wo die nächsten Gletscher ihre Täler ausgraben werden. Und damit ist klar, dass es ein Konzept braucht, das nicht Scheinlösungen für alle Ewigkeit verspricht, sondern ein Konzept braucht, das kurzfristige Lösungen ins Auge nimmt und den nächsten Generationen keine, irreversiblen Hypotheken aufbürdet.
Laut dem Bundesamt für Energie ist es nicht zu früh, mit den Anhörungen zu beginnen. Marianne Zünd.
Die ganzen technischen Geschichten, die von der Energiestiftung angesprochen werden, die folgen in späteren Phasen, werden dort untersucht. Im Moment geht es nur um eine Frage, nämlich welche Standortgebiete in der Schweiz sind grundsätzlich aus sicherheitstechnischer und geologischer Sicht geeignet, um möglicherweise einmal ein solches Atommülllager hinzubauen. Um mehr geht es nicht, aber auch nicht um weniger.
Das Bundesamt für Energie will in 3 Etappen vorgehen. Erstens finden potenzieller Standorte, zweitens Partizipation der betroffenen Bevölkerung und sicherheitstechnische Vergleiche, bis mindestens 2 Orte festgelegt werden können, drittens vertiefte Untersuchung bei den verbliebenen Standorten. Erst in ungefähr 10 Jahren sollen Bundesrat, Parlament und bei einem wahrscheinlichen Referendum die Bevölkerung darüber entscheiden. Auch Jürg Buri, Geschäftsleiter der Schweizerischen Energiestiftung, ist für eine Lösungsfindung. Allerdings sieht er zusätzliche Probleme nicht beim Verfahren des Bundesamtes für Energie, sondern
das neue Kernenergiegesetz hat leider das Vetorecht der betroffenen Regionen abgeschafft. Also es kann sein, dass es zu unschönen Szenen kommen wird, wenn ein Kanton von 25 anderen Kantonen in einer Volksabstimmung gezwungen wird, dieses Lager bei sich zu beheimaten. Wir hätten ein Verfahren begrüßt, welches nicht auf Überstimmung aus ist, sondern ein Verfahren begrüßt, welches auf Überzeugung aus ist.
Sollte das Problem der Endlagerung nicht einfach international gelöst werden? Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie.
Es gibt noch keine internationale Lösung. Es sieht auch nicht danach aus, dass sich eine abzeichnet. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als im eigenen Land eine Lösung zu suchen. Und das tun wir jetzt, das ist verantwortungsvoll gegenüber den nächsten Generationen.
Sollte die Schweiz folglich eine verantwortungsvolle Lösung finden, könnte sie dann nicht gleich der ganzen Welt ein Endlager anbieten?
Aufgrund der ersten Untersuchungen, die jetzt vorliegen, haben wir ungefähr die Räume, wo das möglich ist. Und das zeigt uns einfach in Opalinuston, der offenbar der geeignetste Stein ist, der in der Schweiz vorkommt, können wir nicht riesige Lager für die ganze Welt bauen. Es reicht für den Atommüll der schweizerischen Kernkraftwerke.
Es wird also noch Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis eine Lösung für die folgenden Jahrtausende gefunden wird. Im Moment werden radioaktive Abfälle in den Atomkraftwerken selber oder in sogenannten Zwischenlagern gelagert. Wer sich an der öffentlichen Diskussion beteiligen möchte, kann dies entweder auf der Internetseite des Bundesamtes für Energie oder auf der Seite der Schweizerischen Energiestiftung tun. Die Links finden Sie auf www.rabe.ch.
95,6 Rabe Info.
Die größten Süßwasserfische der Welt drohen auszusterben. Denn sie leben im Mekongfluss in Südostasien. In diesem Gebiet soll nun ein Staudamm entstehen und dieser würde den natürlichen Lebensraum der Riesenfische zerstören. Die Umweltschutzorganisation WWF versucht nun, den Staudammbau hinauszuzögern. Cheyenne Mackay berichtet.
Der allergrößte Süßwasserfisch ist der Riesensüßwasserstachelrochen. Er kann bis zu 5 Meter lang und 600 Kilo schwer werden. Zu seiner Nahrung gehören Krustentiere und Fische. Von Hühnern und Hundekadavern ernährt sich der Haiwels, der bis zu 3 Meter lang werden kann. Und auch der bis zu 3 Meter lange Vegetarier Riesenwels gehört zu den größten Süßwasserfischen der Welt. Alle drei Arten leben im Mekongfluss in Südostasien, denn dort bieten sich bis jetzt alle idealen Bedingungen, erklärt Doris Calegari, Biologin bei der Umweltschutzorganisation WWF.
Lange Gebiete vom Mekong im Süden von China sind bis jetzt unverbaut, also keine Steidämme. Das heißt, es sind große Wanderungsdistanzen möglich. Der Fluss führt auch auf viel Geschiebe, gibt unterschiedliche Lebensräume im Flussbett und hat so sich über Jahrhunderte eigentlich ein sehr diverses Gebiet erhalten, in dem diese Riesenfische, aber natürlich auch ganz viele andere kleinere Fische leben und überleben.
Nun plant China Staudämme im Gebiet, wo die riesigen Süßwasserfische leben. Und das ruft den WWF auf den Plan. Denn China habe nicht abgeklärt, was die Folgen für die Natur wären, würden Staudämme gebaut. Szenarien gäbe es viele und von den negativen Auswirkungen wären sowohl Menschen und Tiere betroffen.
Man weiß natürlich, dass ein solcher Damm dann einerseits die Sedimente blockiert. Die Sedimente sind sehr, sehr wichtig auch für das Mekong-Delta. Im Mekong-Delta ist einerseits die große Reisanbaukammer von Vietnam und es ist aber auch ein sehr gefährdetes Gebiet. Gerade mit der Klimaerwärmung steigt ja auch der Meeresspiegel, das heißt die Gefahr, dass das Delta an der Front abbröckelt, also erodiert, ist sehr groß, dass Meerwasser dann auch zum Teil in die Reisfelder hineindringt, dass da wertvolle Landwirtschaftsgebiete verloren geht, ist der eine Teil, der wirklich die Menschen bedroht. Und für die Fische heißt natürlich ein solcher Damm, dass Wanderungen zum Beispiel zu den Laichplätzen nicht mehr möglich sind. Das heißt, die Fortpflanzung dieser Fische ist gefährdet und damit langfristig oder sogar auch mittelfristig natürlich die Fischpopulation.
Die geplanten Staudämme am Mekong-Fluss gehören zu den 11 Staudämmen, die China bauen will, um die Stromnachfrage zu decken. Die Umweltschutzorganisation WWF sieht kurz- und mittelfristig aber auch andere Wege der Stromgewinnung.
Die Möglichkeit, kleinere Staudämme zu bauen, Wasserkraftprojekte an den Zuflüssen des Mekong, an denen bereits heute Dämme bestehen. Das sind bereits Flüsse, die keine Sedimente mehr in den Mekong tragen. Und da ist dann die Auswirkung auf den gesamten Mekong und das Ökosystem viel, viel geringer. Das sind die Vorschläge des WWF. Wir fordern wirklich ein Baumoratorium für Staudämme im großen unteren Mekong-Gebiet, bis die Auswirkungen einerseits abgeklärt sind, bis auch technische Möglichkeiten abgeklärt sind für große Fischtreppen. Da muss noch einiges an Arbeit geleistet werden, bevor wirklich gebaut werden soll.
Deshalb stehe der WWF mit den Behörden und Planungsfirmen in Kontakt. Die Umweltschutzorganisation drängt dazu, zuerst alle Gefahren abzuklären, bevor der Staudammbau in Angriff genommen wird. Außerdem gehe es auch darum, die Geldgeber aufzuklären, in was für Projekte sie investieren.
Was man wirklich will, ist zusammensitzen mit all diesen Involvierten in diesen Staudämmen, weil es kann nicht die Idee sein, auch von Firmen einen Staudamm zu bauen, der dann so große negative Auswirkungen hat. Also das wird, denke ich, schon seriös angeschaut. Es ist sicher richtig, dass da auch sehr viel Geld und wirtschaftliche Macht im Spiel ist. Da muss man am Schluss schauen, welche Spieße länger sind. Aber da ist zurzeit noch alles offen.
Das war Doris Calegari vom WWF.
Rabe Info 95,6.
Rabe ist auch heute unterwegs in der Bayerner Reitschule und geht der Frage nach, was bietet sie denn jetzt schon mehr, wenn sie nicht an den Meistbietenden verkauft werden soll, wie das die Reitschule-Initiative fordert. Wilma Rall hat sich im Frauenraum umgehört.
Oh geil, zwei Frauen, die knutschen. Oh, ihr seht so geil aus. Ihr seht so süß aus. Ich will ein Foto von euch machen. Das stelle ich dann auf porno.de. Da habe ich gestern auch so zwei süße Lesben wie euch gesehen. Aber in Wirklichkeit macht ihr das ja nur für mich. Denn so zwei Frauen alleine, da fehlt doch was. Da fehlt mein Schwanz. Ihr wollt doch meinen Schwanz. Ihr braucht doch meinen Schwanz.
Warum braucht es einen Frauenraum? Weil Frauen oft, also gerade im Bereich der Kultur, noch relativ stark untervertreten sind. Ja, wenn man mal schaut in Clubs zum Beispiel, was Technikerinnen anbelangt, DJs und so weiter, Bands, das wollen wir halt einfach ein bisschen mehr fördern.
Es ist ja nicht so, dass wir Männerhasserinnen sind oder Männer nicht wollen in diesem Raum oder das Gefühl haben, wir Frauen können so alles nur besser als Männer. Es geht darum, dass wir den Frauen einfach wirklich die Plattform geben und sie unterstützen auf ihrem Weg, ihnen auch zum Teil Mut machen, zu sagen, und ihr könnt auf die Bühne stehen und ihr könnt etwas machen. Und es geht zum Teil auch ohne Männer. Aber ich möchte einfach wirklich betonen, wir sind nicht männerfeindlich.
Ich finde es immer schwierig bei so Sachen, weil man eben immer wieder selber gleich so hat, wie man so ein Klischee und eigentlich in Männer- und Frauen-Ideen, die man eigentlich gar nicht will. Es ist ja nicht ein ausdrücklicher Wunsch von uns, dass wir im Kollektiv nur mit Frauen zusammenarbeiten wollen. Aber es gibt gleichwohl in gewissen Situationen einen Unterschied. Mir passt das selber so nicht, dass ich immer mit dem Männer-Frauen-Ding kommen muss. Aber man kann es nicht wie anders zusammenfassen.
Ich glaube, wir haben schon viel geschafft, aber auf dem Niveau, wo man heute veranstalten kann. Wir kämpfen auf eine andere Art als die Frauen, die in die Reitschule gekommen sind vor 20 Jahren. Wir haben den Raum, für den müssen wir nicht mehr kämpfen. Ja, gut, ab und zu müssen wir uns rechtfertigen, aber wir müssen nicht mehr für den Raum kämpfen. Sondern haben die Chance, schon ein bisschen weiterzugehen. Und da bleiben wir dabei, dass wir hauptsächlich Frauen veranstalten lassen. Aber der Raum sollte für alle offen sein.
Wenn jetzt im Kollektiv mit Männern oder Frauen, ich finde, die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Und wenn jetzt vielleicht viele denken, es ist irgendwie permanent Klassiker Zickenkrieg, intrigieren nur gegenseitig und so, das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich denke, wir können das Klischee entkräften.
Wir sind relativ ein kleines Kollektiv und der Aufwand ist doch relativ gross. Und wir sind darum immer froh, wenn es neue aktive Leute gibt.
Und zuvorderst bei uns sind einfach die ideologischen Aspekte und nicht die kommerziellen Aspekte. Wir wollen nicht daran verdienen, sondern es ist schön, haben wir die Plattform und dann machen wir etwas daraus.
Ich glaube, es steht gar nicht zur Diskussion, ob man dafür Geld will oder nicht. Wenn man etwas lebt und für etwas lebt und etwas will bewirken, dann macht man das, egal ob es bezahlt ist oder nicht. Der Raum ist ein architektonisches Meisterwerk. Das ist der schönste Raum von der Reitschule.
Von Bern, der schönste Raum von Bern.
Das sehen nicht nur wir so, sondern das sehen alle Gästinnen und Gäste, die hier regelmässig ein- und ausgehen. Er ist sehr holzig. Wir haben das Dachgeschoss von der Reitschule mit alten Balken. Und natürlich auch jedes Wetter, jeden Wetterumbruch sehen wir hier in diesem Raum, durch das es ganz schöne grosse Dachfenster hat.
Das Kollektiv dreht das Ganze, dreht den Raum, verwaltet den Raum und macht eben Veranstaltungen. Dann gibt es aber noch eine Off-Gruppe, die ebenfalls in diesem Raum veranstalten. Im Moment sind das 4 Off-Gruppen: Anklang, Elektropartys, schwul-lesbisch. Dann gibt es Barometer, so ein bisschen Elektro-Lounge. Sie kam und blieb, eine feministische Gruppe, die politische Veranstaltungen macht. Und neu gibt es eben auch Player Self, die nur für Frauen ist und wo einerseits eine offene Bühne umfasst und andererseits so ein bisschen Raum gibt, um miteinander zu jammen. Also so ein bisschen Freestyle-Improvisation für Frauen.
Nebenher gibt es natürlich dann auch noch viele Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Buchvorstellungen außerhalb des musikalischen Bereichs eigentlich auch. Also es ist nicht so, dass wir nur Partys veranstalten, nur Konzerte, sondern auch mal diskutieren.
Weiter haben wir auch noch Tanzkurs für gleichgeschlechtliche Bartänze und Frauenkleidertauschbörsen. Und das ist wirklich sehr, sehr beliebt.
Ich denke, für viele Leute würde ein Raum verloren gehen, der sehr, sehr wichtig ist für den ganzen Austausch, sei das kulturell, sei das politisch. Wo ich jetzt auch daran denke, ist im schwul-lesbischen Bereich, wo du einfach kommen kannst und sein, wer du bist. Du kannst küssen, wer du willst, du kannst umarmen, wer du willst. Du wirst nicht komisch angeschaut, sondern es ist einfach so ein Raum, wo du einfach kommen kannst und sein. Und ich weiss nicht, wo es so etwas in dieser Form noch gibt.
Das hier ist echt das Leben, das ist keine Heteropa.
Morgen besucht das Rabe Info das Kino in der Reitschule.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 1. September 2010. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion waren Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Am Mikrofon der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.